Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen zu Beginn auf den Predigttext hören. Der steht in Lukas Kapitel 11 von Vers 14 bis 23. Und der Predigttext ist auch auf diesen Zetteln. Lukas 11, 14 bis 23. Und er trieb einen bösen Geist aus, der stumm war. Und es geschah, als der Geist ausfuhr, da redete der Stumme. Und die Menge verwunderte sich. Einige aber unter ihnen sprachen, er treibt die bösen Geister aus durch Beelzebul, ihren Obersten. Andere aber versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Er aber erkannte ihre Gedanken und sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet, und ein Haus fällt über das andere. Ist aber der Satan auch mit sich selbst uneins, wie kann sein Reich bestehen? Denn ihr sagt, ich treibe die bösen Geister aus durch Beelzebul. Wenn aber ich die bösen Geister durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn ein Starker gewappnet einen Palast bewacht, so bleibt, was er hat, in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt und überwindet ihn, so nimmt er ihm seine Rüstung, auf die er sich verließ, und verteilt die Beute. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Die Bibel ist ein lebensnahes Buch mit klaren Anweisungen. Besonders heute in unserem Predigttext. Ja, wenn du einmal ein Haus ausrauben willst, dann musst du zuerst den Besitzer fertig machen und dann kannst du das ganze Haus ausräumen. Ja, so läuft das. Du musst dir aber gut vorher überlegen, ob du stark genug bist, den Besitzer zu überwältigen. Mit diesen Sätzen erklärt Jesus seine eigene Arbeitsweise. Er ist als Einbrecher unterwegs und die Häuser, die er heimsucht, das sind Menschen, die von Dämonen beherrscht werden. Und Jesus dringt in diese Machtbereiche der dämonischen Mächte ein, um Gottes Herrschaft aufzurichten. Das ist ein Machtkampf. Und darum geht es heute. Heute geht es um Machtfragen. Und der erste Punkt, der lautet Machtkämpfe. Machtkämpfe kennen wir meistens nur noch aus der Politik. Jedenfalls spricht man da davon. Oder vielleicht noch auf der Arbeit. Aber in Wirklichkeit, da befindet sich jeder von uns sein Leben lang in Einflusssphären, in Machtbereichen. Und wir ahnen vielleicht, dass wir nicht nur mit unterschiedlichen Einfluss- und Machtbereichen von Menschen zu tun haben, sondern dass wir tatsächlich auch geistigen Mächten ausgesetzt sind. Und der Apostel Paulus, der spricht das einmal im Epheserbrief ganz konkret an. Da sagt er am Ende, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalttätigen. Mit Gewalttätigen. Nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist der eigentliche Feind. Nun, manche denken, gut, wenn man Christ ist oder Christen, ja, die glauben nicht an Wahrsagerei, an übernatürliche Heilkunst, an Okkultismus, an Horoskope. Ja, wenn man so Horoskope, ganz stimmt eh nicht. Bleigießen, Karten legen, aus der Hand lesen, Kontaktaufnahme mit Verstorbenen, Besprechung von Warzen und irgendwelchen Krankheiten, Magie und so weiter. Ja, Christen glauben an Gott und deshalb glauben die nicht an sowas. Nun, die Antwort ist nein. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade Christen, gerade Menschen, die an die Bibel glauben, die wissen, dass es das alles tatsächlich gibt und dass da was dahinter steckt. Das ist nicht einfach nur Hokuspokus, nicht einfach nur eine Show, keine Tricks, manchmal vielleicht schon, aber nicht immer. Genauso wie wir an Gott glauben, wie es Gott gibt, so gibt es auch den Widersacher Gottes, den Teufel. Und der Teufel ist nicht allein, er hat ein Heer von Dämonen, ein Heer von bösen Geistern unter sich. Unser Predigtext heute, der spricht davon, dass dieser Mann stumm war, weil er von einem bösen Geist besessen war. Und was bedeutet es, von Dämonen besessen zu sein? Das bedeutet, dass man unter einem permanenten Einfluss eines Dämonen oder mehrerer Dämonen steht. Ja, man steht unter der Macht des Dämonen. Und diese Macht, dieser Einfluss, der schadet dem Menschen. Er macht ihn krank, körperlich und seelisch. Und genau das ist das Ziel des Teufels. Das Ziel aller bösen Mächte. Sie wollen den Menschen schaden, sie wollen den Menschen vernichten. Mit anderen Worten, sie wollen den Menschen von Gott wegreißen, sie wollen ihn von Gott trennen oder von Gott getrennt halten. Ja, von der einzig wahren Quelle des Lebens wegreißen. Und bitte denkt nicht, dass der Teufel stets offensichtlich, ja vielleicht sogar plump vor sich geht. Ja, da gibt es so verschiedene Sachen, wo wir sagen, ja, da steht schon Satanismus groß außen dran, wissen wir, das ist nicht gut. Nein, sowas gibt es, aber der Teufel ist schlau. Der Teufel macht es jedem recht. Er weiß ganz genau, wo und wann er jeden von uns angreifen muss, um ihn von Gott zu trennen. Das ist ja gerade das Heimtückische der Versuchung. Die kommt nicht, wenn wir frisch gerade gestärkt sind im Gottesdienst, uns geht's gut, wir vertrauen auf Gott und wir fühlen uns einfach gut, sondern die Versuchung des Teufels kommt dann, wenn wir schwach sind. Und genau in dem Bereich, wo wir versuchbar sind. Nun, böse Mächte, die stehen nicht nur hinter solchen offensichtlich okkulten und magischen Dingen, sondern auch hinter verschiedenen Weltanschauungen, hinter verschiedenen Ideen, hinter Ängsten, hinter Dingen, die wir vielleicht konsumieren. Aber das besonders Verführerische von Magie und Okkultismus, und damit meine ich jetzt all diese Sachen, von Wahrsagerei bis Meditation, Spiritismus, was es da alles gibt, das Besondere daran ist, oder das Verführerische besteht darin, dass dem Menschen suggeriert wird, dass er sich diese Mächte nutzbar machen kann. Dass er sie sich dienstbar machen kann. Aber die Realität ist anders. Kein böser Geist lässt sich in den Dienst des Menschen einspannen. So wie es in unseren vielen Märchen und Filmen und von vielen verschiedenen Wahrsagern und so weiter deutlich gemacht wird. Nein, so ist es nicht. Böse Mächte lassen sich nicht in den Dienst des Menschen einspannen, sondern immer umgedreht. Der Mensch begibt sich in die Knechtschaft der bösen Mächte. Nun, dennoch möchte ich sagen oder möchte ich warnen vor einer Dämonenmode, vor einer Dämonenhysterie, dass man jetzt anfängt und zu forschen und zu spekulieren hinter jedem Busch, hinter jeder sonderbaren Handlung, hinter jedem super gesunden Getränk aus Asien, was weiß ich, ist irgendein Dämon am Wirken. Ja? Also wenn man so vor sich geht und nur noch guckt, wo sind jetzt hier die Dämonen am Wirken, dann kommt man auch unter den Einfluss der Dämonen. Weil man eben nur noch guckt und nur noch unter Druck gerät. Aber, und das möchte ich auch sagen, es ist Vorsicht geboten. Wir sollen nicht leichtfertig mit bösen Mächten umgehen, uns diesen bösen Mächten aussetzen. Ja, wir sollen nicht sagen, gut, ich bin Christ, ich gehöre zu Christus, mir kann nichts passieren, ich kann das mal ausprobieren. Christen, die vor ihrer Bekehrung mit okkulten Dingen zu tun haben. Ja, meinetwegen, die hatten sich mal aus der Hand lesen lassen. Oder viel schlimmere Sachen. Oder hatten viel Kontakt mit Drogen und mit dem, was dazu gehört. Oder Christen in der dritten Welt, die mit Schamanismus und mit solchen Dingen zu tun hatten. Und dann zum Glauben gekommen sind. Die wundern sich, wie verschiedene Christen da ganz locker mit solchen Dingen umgehen. ja, die leichtfertig mit solchen Dingen umgehen, ja, das mit Esoterik, mit Magie, ja, das beginnt schon bei Kindern. Hängt man einen Traumfänger übers Bett, man malt Mandalas aus, man macht Traumreisen, man liest viele Hexengeschichten und Hexenkurse, Harry Potter Bücher. Und all das ist ja nichts dahinter, ist ja nicht gefährlich. Kann man ja mal ausprobieren. Kann ja gewinnbringend sein. Und wenn es nicht gewinnbringend ist, naja gut, Schaden tut es ja nicht. Aber die Sache ist, es schadet. Die Bibel macht deutlich, es ist gefährlich. Und diese Christen, die das mal erlebt haben, bevor sie Christ wurden, die wissen, von was sie reden. Die wissen, dass da Mächte dahinter stecken. Hinter all diesen Dingen stehen Mächte und Gewalten der Finsternis. Ja, hinter der sichtbaren Welt, da gibt es eine unsichtbare, eine übernatürliche Dimension. Nun, Jesus hat schon in der Versuchung in der Wüste bewiesen, dass er dem Teufel und dieser ganzen bösen Welt, dieser ganzen bösen Dimension widerstehen kann. Ja, vielmehr, dass er mächtiger ist als der Teufel. Ja, der Teufel muss sich seiner Macht und seiner Autorität beugen. Jesus ist gekommen, um das Reich des Teufels zu vernichten und das Reich Gottes aufzurichten. Und Jesus ist gekommen, um auch in deinem und meinem Leben in den Einflussbereich Gottes, unser Leben in den Einflussbereich Gottes zu bringen. Das heißt, Gott soll in deinem Leben das Sagen haben. Denn das Reich Gottes ist da, wo Gott das Sagen hat. Und da kann sich jetzt jeder fragen, ja, wer hat denn in meinem Leben das Sagen? Unter welchen Einflüssen, welchen Gedanken überlasse ich das Feld meines Lebens? Worauf hoffe ich? Wonach strebe ich? Ist denn wirklich Jesus mein Herr? Oder irgendjemand oder irgendetwas anderes? Oder ist es vielleicht so, dass Jesus mein Herr ist in verschiedenen Bereichen, aber in anderen Bereichen eben nicht? Nun, die Bibel macht sehr deutlich, der Teufelskreis des Bösen, der Sünde und des Todes, der wird nur durch Jesus aufgebrochen. Und deshalb gibt es auch kein Mischmasch, wo man sagen kann, hier ist es gut und da mache ich es anders. Sondern es gibt nur entweder oder. Es gibt nur zwei Seiten. Das wird heute in diesem Text ganz deutlich. Jesus treibt Dämonen aus und er befreit uns, damit ein neuer Herr Platz hat. Also Jesus macht nicht nur von etwas frei, sondern Jesus macht zu etwas frei. Jesus macht Menschen frei für die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Und wir haben das hier gesehen, da ist kein großer Kampf. Ja, wenn Jesus mit Dämonen umgeht, dann geht das schnell. Er spricht ein Wort und dann war die Sache vorbei. Anders ist es allerdings mit den anwesenden Zuschauern und mit den Theologen, die dort sind. Da ist es viel schwieriger. Die haben jetzt alle gesehen, da ist was passiert. Dieser Mensch, der war stumm, war offensichtlich besessen und nun kann er wieder reden, er ist befreit. Es ist etwas passiert und das ist nicht mit natürlichen Dingen, mit natürlichen Erklärungen ja, zu deuten. Also, Schlussfolgerung, es muss übernatürlich sein. Aber was sie jetzt behaupten, das ist dann sehr abenteuerlich. Vers 15, da sagen sie, Jesus sei selber mit Beelzebul, also mit dem Teufel, im Bunde. Und da geht es um die Frage der Quelle von Jesu Macht, der Quelle von Jesu Autorität. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, Machtquelle. Wir könnten hier vielleicht auch sagen, weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Jesus antwortet auf diese Unterstellung ganz geschickt. Ja, man könnte sagen, ja, was höre ich da? Das ist ja die beste Nachricht seit langem. Beelzebul, also der Teufel selbst, treibt Dämonen aus. Das ist ja klasse. Dann machen sich die Leute des Teufels also gegenseitig fertig. Ja, dann herrscht ja im Reich des Teufels Bürgerkrieg. Und in einem Reich, wo Bürgerkrieg herrscht, dieses Reich richtet sich zugrunde. Das bedeutet, Wenn sich der Teufel sich selbst, sein eigenes Reich zugrunde richtet, na tatsächlich, dann braucht Jesus das nicht mehr tun. Jedes Reich, Vers 17, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und ein Haus fällt übers andere. Das ist eine allgemeine, eine immer wiederkehrende Beobachtung in der Welt. Da, wo Bürgerkrieg herrscht, da geht ein Reich zugrunde. Und noch etwas macht er diesen Menschen deutlich, die ihn da ja, bezichtigen. Wenn ihr die Dämonenaustreibung, den Exorzismus bei mir hinterfragt, dann müsst ihr das auch bei allen anderen machen, die das machen. Auch bei euren Leuten, bei euren Söhnen, die das ja auch tun. Dann hinterfragt ihr Dämonenaustreibung, den Kampf gegen Dämonen grundsätzlich. Dann klagt ihr alle an, die sowas machen, dass sie mit Satan im Bunde stehen. Also wir sehen, Jesus widerlegt ganz logisch ihren Vorwurf. Und er macht ihnen damit deutlich, dass hier Gott am Wirken ist. Ja, Vers 20, wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, so ist der Gottesreich zu euch gekommen. Ja, da gibt es keine dritte Möglichkeit. Wenn es nicht der Teufel ist, dann kann es nur Gott sein. Wenn es nicht Gott ist, dann kann es nur der Teufel sein. Es gibt keine neutrale Macht. Keine irgendwelche bösen Geister, die da sonst noch, oder neutralen Geister, die noch irgendwo rumschwirren. Aber die Frage ist, warum wird Jesus eigentlich dieser Vorwurf gemacht? Wir sehen, dieser Vorwurf ist unberechtigt, aber warum machen die Leute Jesus diesen Vorwurf, dass er mit dem Teufel im Bunde sei? Warum deuten sie seine Autorität, seine Macht auf diese Art und Weise? Jesus hat ja einen Menschen geheilt, das ist doch toll. Da freuen sich doch alle. Ein Prediger schrieb dazu, ich habe den Eindruck, dass viele Menschen, die Jesus erlebt haben, seine Wunder am liebsten geleugnet hätten. Aber das ging nicht. Also mussten sie irgendwie anders erklärt werden. Heute macht man das in der Theologie und Kirche im Prinzip genauso. Wunder sind dann nur Erfindungen der späteren Gemeinde. Man muss sie gleichnishaft oder tiefenpsychologisch deuten. Schon wegen des vorausgesetzten Weltbildes mit Dämonen und unsichtbarer, übernatürlicher Welt kann man die Geschichten nicht wörtlich nehmen. Am Ende steht Jesus zwar nicht als Partner Satans da, aber eben als guter Mensch von Nazareth, als Vorbild, als Prophet, als Religionsstifter, jedenfalls nicht als Gott selbst und Erlöser. Ja, es ist gar nicht so groß der Unterschied. Die Menschen damals haben die Wunder live erlebt, die könnten sie nur wirklich nicht leugnen. Aber die haben trotzdem versucht, irgendwie es umzudeuten. Genauso wie es heute passiert. Also letztendlich, ob man live dabei war oder nicht, der Mensch, der geht, tickt gleich, der geht in die gleiche Richtung. Und warum diese Deutungsversuche? Es wäre für uns einfacher, Jesus wäre nicht mit Gott eins. Weil wir sonst nämlich vor Jesus auf die Knie gehen müssten. Weil uns sonst nichts bleibt, als Jesus unser Leben zu geben, ihm nachzufolgen, ihm in allem Recht zu geben, ja, zuzugeben, dass wir ohne ihn verloren sind. Deshalb diese Anstrengung, irgendwie die Sache anders zu erklären. Aber Jesus handelt in göttlicher Autorität und mit göttlichem Auftrag. Und das hat Folgen. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Die Folgen. Keine Neutralität. Keine Neutralität möglich. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Entweder du folgst Jesus und dienst ihm. Das heißt, du bringst andere in sein Reich. Andere werden durch dich auf Gott hingewiesen. Oder du stehst gegen ihn und beeinflusst dementsprechend andere Menschen, nicht in das Reich Gottes zu kommen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, in dieser Welt tobt ein Machtkampf. Und in diesem Machtkampf kannst du dich nicht in die Schweiz oder sonst irgendwo zurückziehen, ja, an den Agnostizismus oder an irgendeine Weltanschauung, wo man sagt, da bin ich auf neutraler Basis. Weil es heißt, wo immer Menschen Jesus begegnen, müssen sie sich entscheiden. Für Christus oder gegen Christus. Das war damals so, als sie Christus live erlebt haben, die Wunder wirklich gesehen haben, und das ist heute genauso, wenn sie Gottes Wort, Christi Wort in der Bibel hören. Es ist nicht möglich, neutral zu bleiben. Und es ist auch nicht möglich, einiges bei Jesus gut zu finden und anderes bei Jesus schlecht zu finden. Ja, das mit der Nächstenliebe, das war super, aber das mit dieser Gerichtsworten und mit der Androhung der Strafe und Hölle und Gericht, das war nicht super. Nein, das ist nicht möglich. Entweder kommt Jesus von Gott und dann ist alles gut, dann ist alles wichtig, dann hat alles Autorität, was er sagt. Oder Jesus steht mit Satan im Bunde und dann ist alles schlecht. Dann ist alles manipulativ. Dann müssen wir alles ablehnen. Und damit komme ich zum Schluss. Jesu Wunder waren nicht dazu da, um die Leute zu unterhalten, um die Leute ein bisschen in Verwunderung zu bringen. Sondern die Leute sollten zur Entscheidung, ja zur Erkenntnis über Jesus gebracht werden. Die Menschen sollten seine göttliche Autorität erkennen. C.S. Lewis, der Philosoph aus England, sagte: Bei dem, was Jesus von sich behauptet, war er entweder ein Lügner, ein Irrer oder Gott. Und ähnlich müssen wir heute fragen, bei dem, was Jesus tat, kam Jesus entweder vom Satan oder von Gott. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Aber im heutigen Text konnten wir sehen, dass Jesus nicht nur von Gott kam, nicht nur in seiner Autorität handelte, sondern dass er tatsächlich kam, um den Teufel und sein Reich zu vernichten. Er kam, um Gottes Reich aufzurichten. Und wir wissen aus Jesu Gleichnissen, dass dieses Reich ein unsichtbares Reich ist. Ein Reich, welches eben nicht aus Grenzen und aus Politikern und aus vielleicht einer herkömmlichen Armee besteht, sondern ein Reich, welches aus allen Menschen, aus allen Ländern, aus allen Generationen besteht, welche zu Gott gehören. Und ein Reich, welches vollendet wird, wenn Jesus wiederkommt. Nun eine Frage noch am Ende. Wo ist unsere Stellung in diesem Machtkampf? Wo ist unsere Stellung in diesen Machtbereichen oder zwischen diesen Machtbereichen? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Wir werden hineingeboren in den Machtbereich von Sünde, Tod und Teufel. Wir leben eingebunden im System dieser Welt, und damit meine ich das teuflische System. Und das wird dann deutlich, wir wollen in unserem Leben unsere eigenen Herren sein. Wir wollen unser Leben nach unseren Vorstellungen leben. Wir wollen unser eigenes kleines Reich aufbauen, unseren eigenen kleinen Machtbereich haben und merken dabei nicht, dass wir unter ganz anderen Machteinflüssen stehen. Dass wir gar nicht uns selbst leben, sondern dass wir von jemand anderes gelebt werden. Goethe hat es so geschrieben: Den Teufel spürt das Volkchen nie und wenn er sie am Kragen hätte. Und genau so ist es. Von Natur aus befinden wir uns im Machtbereich des Teufels. Das ist die Natur, oder? Das sind wir gewohnt, darin leben wir. Und da gibt es keine neutrale Position daneben. Und wir können uns auch nicht auswählen, wo wir stehen wollen. Und aus diesem Machtbereich kommen wir auch nicht alleine heraus. Nein, nur der kann uns aus diesem Machtbereich befreien, der den Herrn dieses bösen Machtbereichs besiegt und überwältigt hat, Jesus Christus. Jesus war und Jesus ist der Stärkere. Jesus hat den Satan besiegt. Und doch hat er sich von schwachen, sündigen Menschen ans Kreuz schlagen lassen. Seht ihr, wie krass das ist? Jesus treibt Dämonen aus, Jesus überwältigt den Teufel und doch lässt er sich von schwachen Menschlein ans Kreuz nageln. Man fragt sich ja, wie konnte das passieren? Warum hat Jesus nicht seinen Siegeszug in dieser Welt glorreich vollendet und hat alle Herrscher dieser Welt unter seine Füße gebracht? So könnte man fragen, aber wenn man so fragt, dann hat man eben immer noch nicht verstanden, wer Jesus wirklich ist. Das war ja das Problem von den Leuten hier. Die haben nicht verstanden, wer Jesus wirklich ist. Jesus hat seinen Siegeszug tatsächlich vollendet. Aber das geschah eben gerade am Kreuz. Der Punkt seiner größten Erniedrigung, seiner größten Schwachheit, der Punkt, wo er am Kreuz hing und die Leute ihn verspottet haben dafür und wo sie gesagt haben, ja Mensch, beweise doch, dass du von Gott kommst. Zeig uns doch Zeichen, so wie hier. Genau das war der Punkt seines größten Triumphes. Ja, das war nicht nur ein Zeichen seiner Liebe und seiner Macht, sondern das war der Punkt, wo der Teufel besiegt wurde und wo die Macht des Teufels über die Menschen gebrochen wurde. Wo die Menschen standen und sagen, ja Mensch, beweise es uns doch. Das war der allergrößte Beweis für seine Macht. Dort hat Jesus das, was uns von Gott trennt. Und das, womit der Teufel uns beherrscht, womit der Teufel uns in seiner Knechtschaft hält, nämlich unsere Sünde auf sich genommen. Und dort hat er das Gericht ertragen, was wir für diese Sünde verdient hatten. Wir stehen unter dem gleichen Gericht wie der Teufel. Das müssen wir uns mal vorstellen. Ewiges Gericht. Und das hat Christus auf sich genommen. Und ist für uns gestorben. Aber ist auch auferstanden. Und das war dann der Beweis. Ja, er ist tatsächlich der Sieger. Er hat den Teufel und den Tod und die Sünde besiegt. Und auch wenn der Teufel jetzt noch seinen Machtbereich in dieser Welt hat, und auch wenn es so aussieht, als ob dieser Machtbereich uneingeschränkt ist, ja, wie viel Leid gibt es in der Welt? Wie wird die Gemeinde bedrängt? Dennoch ist es so, dass Jesus Christus herrscht, so wie es in dem Lied steht, herrscht als König, alles ist ihm untertänig. Ich möchte am Ende uns noch die Verse aus dem Philipper vorlesen, wo das von Paulus in diesem Lobpreis wunderbar ausgedrückt wird, was wir übrigens heute Abend dann in der Jugendbibelstunde behandeln wollen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tod am Kreuz. Christus hat sich für uns erniedrigt und genau das haben die Menschen ihn zum Vorwurf gemacht. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, ja, der Kyrios, der Yahweh, der Gott, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahre unsere Herzen in Christus Jesus. Amen.